Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Hanna und ich sind heute wieder bei einem spannenden Gast in der Firma. Hallo Hanna, ich würde direkt mit der Geschichte anfangen, die unser Gast uns die Woche geschickt hat. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, wenn man abends auf der B10 fährt und plötzlich taucht neben einem ein 13x4 Meter Pool auf und den überholt man. Und dann fragt man sich ja, wie dieser Pool am Endziel angekommen ist. Und diese Aufgabe hatte der Flo von SAS Schmierer als Wohlfühlmanufaktur bzw. Poolbauer zu meistern. Hallo Flo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Hi.
Erzähl mal, wie ging die Geschichte aus?
Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. So ein Riesending ist natürlich schon irgendwie ein bisschen eine Besonderheit. Haben wir jetzt auch nicht jeden Tag. Aber los geht das Ganze. Die Reise von so einem Riesenbecken in Minden in Westfalen. Da sitzt einfach die Fertigung von diesem Becken. Kommt auf einem Tieflader, du hast gerade schon gesagt, 13x4 Meter, ein Stück. Ist jetzt nicht gerade so das übliche Ding, was auf einem Tieflader durch Deutschland fährt. Heißt, dazu kommt noch 1,5 Meter Höhe plus Füße drunter, weil wir hier eine technische Anforderung haben, dass wir noch eine Geschossdecke überspringen. Macht sich auf die Reise Richtung Remstal. Nachtfahrgebot, weil Überbreite, Überlänge, Überhöhe.
Über alles,
ja. Heißt Begleitfahrzeug hinten dran, sprich zunächst mal mit vielen gelben Lichtern geht das Becken auf die Reise. Da fahren von 22 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens. Wir sind dann gefahren, wir mussten ins Remstal, kamen über Heilbronn runter. Die Straßen von Heilbronn ins Remstal sind jetzt nicht so breit und nicht so großzügig drumherum angelegt, dass man da einfach mal kurz mit so einem Tieflader durchfahren kann und alles lahmlegen kann, was da nachts passiert, auch wenn nicht viel Verkehr ist. Wir mussten dann laut von der Polizei aus, die uns die Route vorgegeben hat, Engelbergtunnel, also einmal an Stuttgart vorbei, durch den Engelbergtunnel, Sindelfingerwald vorbei. Dort haben wir nochmal übernachtet, konnten dann in der nächsten Nacht oder am nächsten Abend weiterfahren. Am Flughafen vorbei, in Wendlingen runter auf die B313, B10 Richtung Esslingen und dann B14 hoch Richtung Kabelbergtunnel. Da hat dann um 11:30 das erste Polizeiauto auf uns gewartet, weil der Rems-Murr-Kreis hat gesagt, nö, ohne Blaulicht fahrt ihr gar nicht bei uns auf den Straßen. Okay, heißt, zu den gelben Lichtern sind noch die blauen Lichter dazugekommen. Entsprechend spannend ist natürlich für jemanden, der das nicht jeden Tag sieht. Sind viele Augäpfel auf einen rübergedreht worden. An der Ausfahrt dann von der B14 bzw. B27, 29 im Remstal kam dann das zweite Polizeiauto gewartet, sprich jetzt ein Polizeiauto vorne, ein Auto hinten. Dazwischen drin unser riesen LKW mit gelber Beleuchtung an jedem Eck und dahinter noch ein Begleitfahrzeug, der dann auch von hinten geguckt hat, dass es überall reicht.
Und mittendrin der Flo.
Und mittendrin ich mit in Warnweste und noch ein paar andere von uns, die da einfach so ein bisschen unterstützen, einfach immer dabei sind. Spannend war es dann tatsächlich, gleich nach der Ausfahrt, Kreisverkehr. Cool. Der LKW, muss man wissen, der hat so 10, 15 Zentimeter Bodenfreiheit, also zwischen der Unterkante von dem Ding und dem Asphalt, diese 10 bis 15 Zentimeter, reicht an keiner Verkehrsinsel, an keinem Kreisverkehr, außer das Ding hat einen Durchmesser von 100 Meter, dass ich einfach drum rumfahren kann. Lenkbare Hinterachse und Hydraulikfahrwerk machen das Ganze dann doch möglich. Der Fahrer von dem Begleitfahrzeug hat eine Fernbedienung wie eine Art Joystick, der den Auflieger steuert. Der Fahrer macht vorne das Zugfahrzeug. Und dann kommt man da schon so auch um Schilder und um Kreisverkehre und so Sachen rum. Heißt, wir standen dann irgendwann im Dunkeln wohlgemerkt vor der Baustelle, an dem Platz, wo dann am nächsten Tag der Kran dazukommt. Das Becken hat ungefähr 8 Tonnen, musste 40 Meter Ausladung von der Straße bis in die Baugrube rein. macht jetzt auch nicht jeder Kran unbedingt jeden Tag, vor allem wenn er dann nur 5 cm Platz ringsherum hat, wo das Becken dann durch die Decke durch muss. Ja, Profis schaffen das. Da zählen wir dazu in dem Fall. Mittlerweile steht das Becken da, die Decke ist drüber, geht weiter. Die Zuschauer waren begeistert. Der Architekt hatte, da der Bauherr im Urlaub war, hatte der eine Videotelefonie mit dem Bauherr, und das, um es dem Bauherr zu zeigen, wie das so funktioniert. Leider dürfen wir, wie so oft bei der Arbeit, keine Bilder zeigen und natürlich auch die Orte nicht nennen, weil das da ein bisschen diskreter zugeht bei uns. Aber das war mal wieder ein Riesenhighlight.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Aber Orte und Namen dürfen wir nennen, wo wir sind. Wir sind in Fellbach und dein Name Florian Steib. Wer bist du?
Genau, ich bin Florian Steib, bin mittlerweile 34 Jahre, seit 2010 im Unternehmen. Das Unternehmen, der Jan hat es vorhin schon gesagt, SAS Schmierer GmbH, wir sind ein Familienunternehmen. Ich bin die dritte Generation, bin seit Anfang des Jahres Geschäftsführer, Gesellschafter schon ein bisschen länger. Ja.
Wie bist du da gelandet?
Das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Wir haben ja, also meine Großeltern, daher der Name Schmiere, haben in den Ende der 60er Jahre, also ich glaube 68 war es, das erste Mal das Thema Schwimmbad aufgegriffen, kam eigentlich aus dem Heizungsbau. Mein Opa war an sich Elektriker, hat Heizung gebaut und dann irgendwann gesagt, so der Aufschwung mit den privaten Pools, die nehmen wir mit, da setzen wir uns mit auf das Pferd. Hat funktioniert bis heute. Sprich, wir können auf über 50 Jahre Erfahrung und Betriebsbestehen zurückschauen. Mein Vater ist dann in den Betrieb gekommen, als ich frisch auf der Welt war. Meine Mutter war zu Hause. Hat sich so ergeben, dass dann mein Vater ins Unternehmen kam. Das war dann 1988. Er ist heute noch dabei. Ich kam dann 2010 dazu. Eigentlich eine bisschen über Umwege. Ich habe erst auch einen Realschulabschluss gemacht, habe dann eine schulische Ausbildung gemacht mit Fachrichtung Elektrotechnik, Berufskolleg besucht, Fachhochschulreife gemacht, 3 Semester studiert. Dann war das Studium beendet. Lassen wir mal dahingestellt. Vater hat gesagt, so, aber zu Hause rumsitzen funktioniert nicht. Also gut, gibt 3 Optionen: Tankstelle, irgendwas anderes suchen oder bei uns stehen die Türen offen. Wir brauchen immer auf der Baustelle irgendwo einen Helfer. Gut, damals war ich noch ein bisschen bequemer unterwegs, die einfachste Variante genommen, habe dann ein halbes Jahr auf der Baustelle gearbeitet, beim Vater im Betrieb, bei den Eltern im Betrieb. Hab dann irgendwann, es gab eine Situation, wir waren auf dem Weg nach Hamburg, nur mein Vater und ich, geschäftlich unterwegs auf einer Privatjacht, weil wir da immer mal wieder Wellnessanlagen gebaut hatten. Und 2x6 Stunden mit seinem Vater im Auto, kann natürlich
Wird viel geredet.
viel diskutieren, viel auch dazwischendrin dann mal wieder 10 Minuten schweigen, weil es ein bisschen lauter geworden ist und so weiter. Sei es drum, am Ende des Trips nach Hamburg stand fest, ich mache eine Ausbildung, nochmal eine handwerkliche Ausbildung. Habe dann Anlagenmechaniker für Sanitär- und Klimatechnik gelernt. Bin da danach quasi direkt ins Unternehmen eingestiegen als Kundendienst auf den Baustellen. Habe dann nebenher, also berufsbegleitend, den Betriebswirt gemacht an der Handwerkskammer. Und ja.
Und jetzt die Leidenschaft für Pools entdeckt.
Ja, das
Aber das
ging
ist
relativ
es.
schnell. Das ging tatsächlich schnell. Das ist ein geiles Thema.
Also macht ihr dann ausschließlich jetzt nur noch Pools oder seid ihr auch noch in den anderen Themen
Wir
drin?
machen hochwertige, höchstwertige Poolanlagen und Wellnessanlagen dazu.
Also alles schon
Ja.
so.
Was ist für dich der perfekte Pool? Gibt es
Ja.
den schon?
Nee, den gibt's nicht. Den kann es gar nicht geben, weil jeder so ein bisschen seine eigenen Präferenzen, seinen eigenen Geschmack, seinen eigenen Stil hat.
Ja, aber was wäre dein perfekter Pool? Was wäre
Mein perfekter
für dich
Pool, der
persönlich
muss
so?
ins Gesamtambiente passen, auf jeden Fall. Weil der muss
Okay.
technisch funktionieren. Das ist mal die oberste Prämisse. Die Technik muss passen. Das muss zugänglich sein. Der Pool muss nicht zu groß sein. Also riesig muss er gar nicht sein. Ich würde eher gucken,
Ist
dass der.
13 mal 4 riesig oder nicht?
Der gehört schon zu den größeren Pools im privaten Bereich, ja. Ja, also Standardmaß ist so ein 4x8. Das ist so der Klassiker, wie man es kennt aus dem Garten. Da kommt man ein bisschen weg aufgrund von der Architektur. Es gibt viele lange, schmale Becken mittlerweile. Es gibt alles.
Keine Grenzen.
Aber machst du dir da manchmal so einfach Gedanken drüber, wie es wäre, wenn du jetzt einfach den Pool bauen würdest?
Klar, logisch.
Und was
Wir
kommt
sind
dabei
schon
raus?
oft nah dran, wo ich sagen würde, das passt. Aber irgendwas ist eigentlich immer, wo es dann nicht bei mir passt. Und letztendlich ist dann meistens der Geldbeutel.
Und vor allem das
Wie?
Haus ist nicht deins.
So ist es, genau.
Und wie ist es mit den Kunden? Haben die schon so eine genaue Vorstellung oder brauchen die da auch eure Unterstützung auf dem Weg
Das ist ganz
zum perfekten
unterschiedlich. Also
Pool?
der Kunde an sich, meistens kommt er völlig unbedarft bei uns an.
Der sagt, ich brauche einen Pool.
Oder er kommt über einen
Ja.
Architekten, mit dem Architekt
Okay.
zusammen, was uns meistens ein bisschen das Liebere ist, weil wir uns dann so ein bisschen in der Planung und in der Koordination ein bisschen zurücklegen können und das nicht alles selber machen müssen. Klar, wir machen das, das ist auch eine Stärke von uns. Wir machen auch komplette Sanierungen mit Demontage bis mit allen Gewerken, die wir brauchen aus unserem Netzwerk raus. Wir haben fast alle Netzwerkpartner irgendwie an der Hand, dass wir alle Gewerke abdecken können. Also wir haben
Was hängt da dran?
eine Heizung, Sanitär, Lüftung. Lüftung machen wir dann meistens selber, Entfeuchtung. Wir brauchen einen Fliesenleger, wir brauchen einen Abdichter, wir brauchen einen Rohbauer, wir brauchen, je nachdem, ob drin oder draußen, brauchen wir einen Gärtner,
Maler.
Maler,
Also einmal
Elektriker,
alles.
Dachdecker, je nachdem, was wir alles haben.
Okay. Spannend. Und was, du hast vorhin gesagt, wir machen Pools, aber auch komplette schöne Wellnessanlagen. Was kommt da so, also was hängt an so einem Pool jetzt mal auf? Das Riesenbecken ausgeschlossen. Ich meine, das Becken ist klar, das haben wir alle. Wenn man an Pool denkt, hat man da sofort ein Bild im Kopf. Was kommt da noch drumrum? Was entsteht da drumrum? Und ja, was beratet ihr noch zusätzlich? Was kommt da mit?
Also grundsätzlich wollen wir nicht unbedingt der Platzhirsch sein mit der Beckengröße. Es muss immer dieses Gesamtkonzept passen. Ich brauche Platz drumherum, wo ich mich aufhalte. Ich bin zu 90% am Wasser oder 95% am Wasser und nur 5% im Wasser. Wenn ich einen Gartenpool habe, dann will ich drumherum eine Lounge. Ich will irgendwo meine Liegen. Ich muss meinen Bademantel irgendwo hinlegen. Ich mache abends, sitze ich draußen, mache den Rollladen auf, mache das Licht an, habe ein geiles Ambiente. Da bin ich noch lange nicht im Wasser. Da bin ich am Wasser. Dann brauche ich neben dran irgendwo vielleicht eine Outdoor-Küche, eine Bar. Es ist einfach. Das Thema Outdoor-Wohnzimmer ist eigentlich so ein Thema draußen. Und innen letztendlich nicht viel anders. Ne? Es ist ein Aufenthaltsraum. Es ist ein Aufenthaltsraum, wo ich hingehe, wo ich relax, wo ich mich vom Tag erhole. Das alles muss funktionabel sein. Also ich kann jetzt nicht irgendwie da wahnsinnig viel Zeit reinstecken müssen. Ich will es ja genießen. Und
Ja.
dafür mache ich es.
Es ist auch der Grund, warum ihr euch die Wohlfühlmanufaktur nennt
Ja, genau.
und nicht einfach nur Poolbauer XY.
Ja. Genau, also es sind zwei Themen. Wir machen, klar, wir machen hoch bis höchstwertige Geschichten. Der Komfort ist meistens bis ins letzte Detail ausgereizt, dass ich einfach wirklich heimkommen kann, Klamotten runter, Badehose an, los geht's. Ohne da noch, oh ja, hier Teststäbchen, Wasser und so weiter. Das Thema mit dem Wohlfühl, das hat bei uns eigentlich zwei Quellen. Das eine ist das, was ich gerade gesagt habe, dass wir gucken, dass dieses Gesamtkonzept einfach zum Wohlfühlen einlädt, dass man sich relativ schnell wohlfühlt. Und zum anderen auch der Weg dahin, dass wir einfach unseren Kunden an die Hand nehmen und von Anfang bis Ende da dabei sind. Mit Rat und Tat aus 50 Jahren Erfahrung da dabei sind.
Wie sieht dein Alltag aus? Also, du hast es schon so ein bisschen angerissen, da ist viel Beratung dabei, aber natürlich auch Baubegleitung. Also wie sieht so dein typischer Alltag aus?
Der typische Alltag ist, dass ich eigentlich viel auf den Baustellen unterwegs bin, tatsächlich. Beratung macht eher noch mein Vater. Und die ganze Abwicklung und Bauleitung von unseren Gewerken, die mache ich. Und die ganze Koordination drumherum, bis zur Einweisung letztendlich und nachher dann in der Betreuung. Meistens ist es so, klar, unsere Baustellen sind natürlich auch überregional. Wir sind in Österreich unterwegs, wir sind im Allgäu, wir sind Richtung München, wir sind Richtung Norden hoch unterwegs. Je nachdem, wo halt die Termine sind. Wenn ich einen Bauleitungstermin habe um 10 in der Nähe von Kitzbühel, dann fahre ich morgens um 5 daheim los, dass ich rechtzeitig dort bin und komme dann um 10 abends oder so wieder nach Hause. Hinweg und Rückweg zu den normalen Zeiten ist Telefonieren angesagt oder Podcast hören.
Wie ist es mit euren Mitarbeitern? Habt ihr fest angestellt oder
Ja.
macht ihr das? Und das macht ihr dann quasi, die sind dann auf den Projekten, das
Ja.
heißt, sie sind auf Montage. erledigen ein Projekt nach dem anderen. Und was ist so euer Einzug? Also was war die weiteste Baustelle?
Die weiteste Baustelle war in der Nähe von Saint-Tropez.
Okay.
Also Côte d'Azur. Das war für einen Architekt von hier, der da unten ein Ferienhaus. Und wir würden nie nach Saint-Tropez fahren und neue Kunden akquirieren. Wenn wir so weite Strecken fahren, aber jetzt ist, was ich gesagt habe, mit Kitzbühel, das ist ein Bauherr von hier und der hat auch ein Ferienhaus dort und der hat gesagt, hey, ihr müsst nach Kitzbühel fahren, da mein Ferienhaus ausstatten. Und sagen wir, okay, wenn es passt, machen wir das gerne.
Finden das deine Jungs und Mädels cool? Also macht es denen Spaß? Ist das genau das, was die dann auch reizt?
Ja, das, sagen, das sind schon ein paar dabei, die das wollen. Die sagen, sag mir, was ich tun muss und dann lass mich in Ruhe, so nach dem Motto.
Ja.
Und da passt es dann auch.
Das ist das das, was auch dich am meisten fasziniert, so die Abwechslung, auch örtlich gesehen?
Ja, also Abwechslung, klar, für jeden Tag was Neues, jeden Tag irgendwas Unvorhergesehenes. Die Abwechslung in den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir haben wahnsinnig faszinierende Bauherren, egal ob das Mediziner oder ob das irgendwelche Mittelständler oder Manager sind oder Spitzensportler oder Comedians, gibt's ja genug. Da ist jeder für sich so ein eigenes Unikat einfach und das macht ganz, ganz Spaß, da an die Rand zu kommen. Und wir sind im Intimbereich mit denen unterwegs, sprich, das ist eine andere Welt. Also das ist auch nicht Herr Professor, sondern wenn überhaupt, dann meistens ein Doktor beim Ansprechen. Aber sehr leger alles und das macht Spaß. Ja. Also mit den meisten Kunden würde ich keine B2B-Geschäfte machen. Gar keinen Fall, weil die würden uns wahrscheinlich gnadenlos auseinandernehmen.
Ja, da werde ich auch nie vergessen, da hat auch mal ein Vorstand von der Firma zu mir gesagt, arbeiten Sie lieber für die Vorstände als für die Unternehmen.
Genau.
Das hat sich bei mir ziemlich eingebrannt, weil die wissen schon auch, was da der Fehler ist. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Wenn du sagst, du hast die unterschiedlichsten Bauherren von Spitzensportler über witzige Menschen, über Erfahrene, was ist so das, was am häufigsten schief geht?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das hat mit dem Bauherr eigentlich wenig zu tun. Das ist oft das Thema in der Planung davor. Wie gehe ich an die ganze Sache ran? Wie genau ist die Planung? Habe ich alles berücksichtigt? Habe ich einen Architekt dabei, der das Ganze plant? Dann sieht es meistens viel besser aus, weil sich einfach einer den Hut aufsetzt und das ganze Thema federführend einfach betreuen muss, weil es sein Job ist. Und das läuft im Normalfall flüssiger. Klar gibt es auch Bauherren, das ist ein Anbau, da gibt es keinen Architekt, da machen wir Bauleitung oder wir haben unsere Netzwerkpartner, dann sprechen wir untereinander, dann läuft es genauso gut. Wenn es aber ein bunter Haufen ist aus irgendwelchen zusammengegrasten Handwerkern, ich hatte da neulich mal eine Folge mit den Dachhaien, fand ich ganz witzig, irgendwelche daher spazierten. Das funktioniert meistens nicht, was auch immer schwierig ist, das Thema Eigenleistung. Da übernehmen sich viele. Weiß nicht, Jan, du kennst wahrscheinlich mit Kabel ziehen und früher noch.
Ach, das können wir doch alle. Können wir alle, ja. Ich dämme das Dach selber. Ja, mach mal.
Genau, viel Spaß. das Problem ist halt beim Bauen, du hast halt relativ schnell irgendein Teil falsch ausgeführt und hast einen riesen Schaden dabei.
Wie ist es gerade in deinem Bereich? Ich meine, das ist ja auch, da gibt es ja bestimmt auch so YouTube-Schlaue. Begegnet dir das häufig oder ist es,
also
wie gehst du damit um?
Im Neubau tatsächlich eher selten, weil man da einfach ganz oft diesen Alltag im Bauen nicht mit dem Bauherrn haben, sondern dann mit dem Bauleiter oder mit dem Architekt. Und das ist ja eine ganz andere Geschichte. Eher in der Betreuung, wenn wir irgendeine Anlage, ich sage jetzt mal eine Anlage von früher oder ein Haus wird gekauft und wir betreuen diese Anlage, machen da die Kundendienste, da gibt es dann schon Leute, die viel in Foren lesen im Internet und dann auf irgendwelche Halbwissenden sich berufen, wo ich beim ersten Moment, wenn ich das Wort schon höre, schon weiß, genau, da weiß, wo er die Information her hat.
Mhm.
Und
was sind da so Mythen?
Das wichtigste Thema ist bei der Wasseraufbereitung ist der pH-Wert. Also gestern zum Beispiel kam eine Reportage im WDR mit ich gehe in den Baumarkt, kaufe mir einen Pool und so, Poolboom.
Was
danke,
ein Wort.
Danke. Ja, Poolboom. Da hat der Verkäufer im Baumarkt zum Beispiel nicht mal den pH-Wert erwähnt. Also er hat gesagt, du brauchst das Becken, du brauchst eine Filteranlage, du brauchst einen Kescher, du brauchst eine Abdeckung, du brauchst Chlor, ganz wichtig zur Desinfektion. Aber der pH-Wert, Den hat er völlig außer Acht gelassen. Das ist eigentlich das Wichtigste in der Wasseraufbereitung.
Warum?
Wenn der pH-Wert nicht stimmt, dann kann das Chlor gar nicht funktionieren. Also es gibt eine
Range. Kann man leicht erklären, was pH-Wert ist?
Letztendlich, wie sauer dein Wasser ist.
Okay.
Also das Säuregehalt kann man es vielleicht umschreiben, ist nicht ganz richtig, aber das ist vielleicht naheliegend. Zitrone zum Beispiel weiß man, ist kalklösend. Alles, was sauer ist, ist kalklösend, greift aber gleichzeitig auch Metalle an und macht die Desinfektionswirkung wieder schlecht. Alles, was einen hohen pH-Wert hat, irgendwo über 7,5 oder sowas, 7,6, ist basisch. Das macht den Säureschutzmantel von der Haut kaputt und dann kriege ich rote Augen, Hautjuckt, solche Geschichten. Und in diesem Range zwischen 7,0 und 7,4 vom pH-Wert, auch da kann nur dieses freie Chlor, was wir zur Desinfektion brauchen im Wasser, richtig arbeiten.
Und was passiert, wenn der zu niedrig ist, also wenn er dann zu sauer ist? Also du hast es vorhin gesagt.
Dann rostet wahrscheinlich der Pudel.
Genau, Metalle, also wenn man jetzt mal ein Edelstahlbecken zum Beispiel hätte, wie man es im öffentlichen Bereich oft hat, der fängt dann einfach an zu korrodieren.
Ah, okay. Okay.
Einbauteile sind oft metallisch.
Ja,
alles, was Eisenmetalle sind, fangen sofort an zu rosten.
Das heißt, der perfekte pH-Wert liegt wo?
Zwischen 7,0 und 7,4.
Zwischen 7,0 und 7,4. Das sind diese Teststäbchen, die du vorhin erwähnt hast, gell?
Im einfachen Bereich, ja. Genau. Es gibt natürlich auch Anlagen, die das vollautomatisch machen.
Steuern, ja.
Genau.
Okay, das heißt, das begegnet dir dann häufig. Und was ist noch so ein Klassiker im Poolbereich, so diese, also ich kenne es ja jetzt gerade Corona-mäßig, hatten wir diesen Poolboom, klar, weil Freibäder etc. zu waren. Was begegnet dir da, wo du wirklich auch dann so, wo du auch denkst, vom Himmel her je? Gibt es da so Unfälle, wo du manchmal denkst, so mein Gott, wie sind sie denn auf die Idee gekommen?
Ja, so? Klar. Also wir haben einige Telefonate geführt letztes Jahr, wo es halt groß losging, wo keiner so richtig wusste, kann ich in Urlaub, kann ich überhaupt mein Ferienhaus besuchen oder was auch immer. Wo dann bei uns so die Anrufnotizen waren, so stichwortartig, habe 10.000 Euro übrig, was kriege ich da dafür? Da kommen wir genau wieder zum Thema Baumarkt. Ja, das ist 10.000 Euro ist jetzt nicht unbedingt die Liga, wo man was Nachhaltiges, groß, Hochwertiges errichten kann. Wir sind immer dran, dass wir das ganze Thema auf den Kunde zugeschnitten haben. Mit so viel Spielraum gibt es da gar nicht dann bei 10.000 Euro.
Das heißt, wann ist der richtige Zeitpunkt, auf dich zuzukommen?
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Nein, ich kann so, weil unterwegs war. So, ich meine jetzt wenn ich jetzt daheim sitze und ich will einen Pool, wenn ich jetzt weiß, okay, ich baue neu, dann wahrscheinlich schon in der Planung von dem Gebäude, klar, ja. Weil dann, wenn ich jetzt Bestandsgebäude habe und da ist eventuell, habe ich im Keller genug Platz, dass ich sage, okay, da könnte man so einen Wellnessbereich machen oder da war vielleicht früher auch mal ein Wellnessbereich. An wen trete ich dann zuerst ran? An den Architekten oder an dich? Ihr bringt den Architekten mit oder wie ist da der Ablauf am besten?
Das ist eigentlich egal. Wir können, also der Bauherr kann zu uns kommen und wir suchen einen Architekten, wenn er keinen hat. Im Normalfall ist es ja nicht nur, wenn ich irgendwo eine Investition tätige, dass ich dann nur den Pool im Garten habe. Sondern ich habe ja mindestens mal drumherum noch den Garten neu zu gestalten, weil ich fahre mit großem Gerät rein. Ich brauche einen Aushub, wenn es ein Freibad ist. Sprich, ich brauche einen Gärtner. Dann brauche ich einen Elektriker, brauche einen Sanitärer. Brauche eventuell einen Heizungsbau, je nachdem, was wir für eine Wärmequelle nehmen zum Beheizen. Das sind schon so ein paar Gewerke mit dem Spiel. Grundsätzlich haben wir die alle, was ich vorhin schon gesagt habe, über unsere Netzwerkpartner. Je nachdem, wie groß da das Volumen nachher ist, decken wir das selber ab. Thema Baurecht ist immer noch so ein Thema. Bin ich im Baufenster? Muss ich da irgendwas beachten? Da tut sich ein Architekt natürlich leichter, machen wir aber auch.
Heißt, ich darf gar nicht einfach so, selbst wenn ich den Platz hätte, in meinen Garten einen Pool stellen?
Stellen, ja.
Also verbauen.
Ja.
Vergraben.
Das muss man jedes Mal aufs Neue betrachten einfach.
Okay, was sind da so Richtlinien? Also was sind da so die Grenzen?
Ja, also es gibt von der Landesbauordnung gibt es eine Vorgabe, die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ich meine es sind 50.000 Liter an Wasserbecken. Das kann man ja jetzt so ein bisschen auslegen. Dann gibt es in jedem Grundbuch oder in jedem Bebauungsfenster was man zu prüfen hat einfach. Okay. Da darf ich im Normalfall nicht raus.
Okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also, dass ich das nicht einfach so selber entscheiden kann.
Ich würde auch, also klar, du kannst natürlich alles bauen ohne Baugenehmigung, ja, wenn du dir sicher bist. Ich würde es aber jedem Kunden raten, mach eine Baugenehmigung, ja, weil wenn dein Nachbar was dagegen hat, dann steht dein Bau.
Verbaut ihr dann auch nur so Schwimmbeckenpools, so wie man es so im Kopf hat, so ein klassisches Becken, oder macht ihr auch so Naturbäder, Natur?
Nee, also wir machen wirklich nur Schwimmbäder. Teich, wir machen keine Naturpools und keine Schwimmteiche.
Mhm. Warum nicht?
Andere Philosophie.
Okay.
Wir kommen aus dem Schwimmbadbau. Das Thema Naturpool und das Thema Badeteiche oder Schwimmteiche, das ist eher ein Thema, was die Gärtner dann machen, mhm, also die Gartenlandschaftsbauer, mhm, weil die auch logischerweise mehr Zugriff auf die ganze Pflanzenwelt und alles drum und dran haben, die ja da wieder zur Wasseraufbereitung dazu beitragen. Mhm. Bei uns funktioniert es über Filtration und Desinfektion.
Mhm. Und wie erkenne ich jetzt, wenn ich jetzt zu einem Kumpel komme, der hat einen Pool im Garten und du hast gerade eben dieses pH-Wert-Thema angesprochen, mhm, das war gut, wenn die Einstiegs Leiter weggerostet ist, dann weiß ich, okay, das Wasser sollte ich jetzt, das scheint ja, nicht im richtigen pH. Ja, aber woran erkenne ich, wenn du jetzt als Fachmann irgendwo hinkommst, woran erkennst du, das ist ein guter Pool oder das ist jetzt nicht so ein guter Pool?
Das und vor allem, woran erkennst du auch einen Laie?
Ja, und woran,
also woran könnte ich das erkennen?
Naja, du bist ja vom Bau. Du hast ja auch schon viel gesehen.
Okay, ich meine jetzt aber mit ich meine den klassischen
Hörer. Ja. Wenn du, angenommen, es ist ein Freibad, dann muss auf jeden Fall mal das Konzept passen. Also es ist, ich brauche Platz, wie vorhin schon gesagt, ich brauche Platz drumherum. Ich muss mich irgendwo aufhalten können. Mhm. Wenn das Ding irgendwo unter einem Baum drunter gepflanzt ist, wo jeden Tag 10.000 Tannennadeln reinfallen, dann ist halt einfach das falsche Konzept. Die Proportionen müssen passen. Ist der Pool darf nicht zu groß, nicht zu klein sein. Das muss gestalterisch in den Garten passen. Ganz, ganz wichtig natürlich, technisch muss das Ding funktionieren, das ist oberste Prämisse, weil sonst habe ich kein Badevergnügen dran. Wenn ich trübes Wasser habe oder schmierige Wände habe, dann stimmt was nicht. Mhm. Dann stimmt entweder die Beckenhydraulik nicht oder die Filtration stimmt nicht oder die Desinfektion stimmt nicht. Also irgendwas passt dann nicht. Und wenn wir in ein Hallenbad gehen, ähnliches Thema mit dem Drumherum, da gibt es noch ein paar Sachen mehr zu beachten, mit Bauphysik, mit Bauwerksschutz, einfach weil man einfach letztendlich ein tropisches Klima, wenn wir 28 Grad warmes Wasser haben im Pool, dann brauchen wir in der Halle 30 Grad.
Also wenn du jetzt von Freibad redest, dann redest du von dem Pool im Garten, und wenn du von Hallenbad redest, ja, redest du von Pool im Haus. Ja. Nur, dass unsere Hörer das so ein bisschen verklickern, nicht, dass jetzt an das klassische städtische Freibad oder Hallenbad denken.
Nee, da sind wir tatsächlich eher selten unterwegs. Ja, okay. Da machen wir ab und zu mal eine kleine Reparatur oder sowas. Aber wir sind zu 80% im privaten Bereich unterwegs und der Rest sind dann ja immer wieder ein Hotel, weil das relativ vergleichbar von den Größen her ist.
Was machst du lieber, innen oder außen? Garten
drin,
oder
drin,
Hallen?
Drin.
Aber drin ist jetzt anspruchsvoller, wenn ich das gerade gehört habe. Genau. So, da ist noch das mit der Feuchtigkeit im Raum und so.
Temperaturen sind anders. Ich habe angrenzende Räumlichkeiten. Ich habe jetzt einen Fitnessraum zum Beispiel. Ich will nicht bei 30 Grad Raumtemperatur auf einem Ergometer stehen. Nicht lange zumindest. Aber in der Halle brauche ich es halt, wenn ich die 28 Grad Wassertemperatur will,
Aber vom Verhältnis sind es wahrscheinlich mehr im Außenbereich, oder?
Ja. Wobei, also wir haben ganz früher logischerweise war quasi alles draußen, weil man einfach das Thema mit der Bauphysik hatte. In den 70er, 80er Jahren ist es dann ein bisschen nach innen geschwappt, weil Öl hatte nichts gekostet damals, konnte man ja schön heizen. Bauphysik war auch relativ egal, war nicht ganz so klar. Dann hat sich das Ganze wieder so nach außen verlagert, aber so jetzt die letzten 3-4 Jahre kommt wieder dieses Thema, wir bauen Hallenbäder. Klar, Freibäder haben wir auch noch. Ja. Designmäßig völlig anders wie das, was wir noch vor 40, 50 Jahren gemacht haben. Aber die Hallenbäder werden schon wieder in der Stückzahl
vielleicht höher. Auch wegen dem Thema Nachhaltigkeit kann es sein, dass einfach natürlich die Energieeffizienz von dem Außenbecken im Verhältnis zu einem Innenbecken, nennen wir es jetzt mal, katastrophal ist.
Ja, klar. Wir haben beim Innenbecken, wir haben eine Wärmerückgewinnung in der Halle. Also wir haben eine Zuheizung, die ist minimal. Das ist im Freibad, das will ich draußen nicht nutzen im Winter. Ja, das Hallenbad kann ich im Sommer, wenn ich, je nachdem, wie ich es gestalte, mit großen Schiebeelementen auch fast schon zu einem Freibad machen. Wir haben jetzt ein aktuelles Bauvorhaben, da sind drei Seiten an der Schwimmhalle Glas, 30% davon kann ich aufschieben, das ist ein Freibad. Gefühlt, wenn ich Lust habe dazu. Kann's aber genauso gut im Winter als Hallenbad nutzen, mache ich es halt zu.
Also ich kenne das noch aus meiner Zeit als Traumastatterin, da haben wir auch des Öfteren mal in größeren Häusern unser Handwerk vollbracht und da hatte man das ein oder andere Mal schon beim eintreten in das Haus diesen typischen Chlorgeruch, den man so kennt. Also, und da habe ich mir sogar so, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt cool fände. Ist das normal oder woher kommt es oder warum ist das so?
Es ist auch so ein Internetmythos. Dieser typische Hallenbadgeruch, dieser typische Schwimmbadgeruch, ja. Eigentlich ist das Chlor, was schon gearbeitet hat, also das gebundene Chlor, Chloramine. Mhm. Das aktive oder das freie Chlor verbindet sich mit Hautschuppen, mit irgendwelchen Sachen, wo es einfach seine Desinfektion vollbracht hat. Mhm. Die Stoffe oder diese Verbindungen, die fangen an zu riechen.
Das ist dieser Geruch.
Genau, das ist dieser typische Chlorgeruch. Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen, dass es nicht ganz so stinkt. Mhm. Die eine Variante ist Aktivkohle. Das ist ein Aktivkohlefilter, wo das Schwimmbadwasser, wo ja dieser Stoff drin gelöst ist, dann es rausfiltert. Und die andere Variante, da scheiden ja so ein bisschen die Geister, meistens funktioniert es mit einer UV-Bestrahlung. Also dann gibt's
um den Geruch zu töten.
Genau, da werden einfach diese Moleküle, diese Verbindungen werden aufgesprengt und riechen dann nicht mehr.
Mhm. Das ist schon immer prägend gewesen. Also, natürlich war das nicht so intensiv, aber je näher man dem Schwimmbad kam, desto klarer war, okay, alles klar, hier irgendwo müsste es sein.
So, ja. Das kennen wir auch im Hotel. Also man kriegt diese Thematik relativ gut in den Griff mittlerweile.
Ja.
Also klar, man riecht es natürlich, wenn man in der Schwimmhalle ist. Ich bin in der Schwimmhalle, das darf ich schon auch riechen.
Ja.
Ganz
wäre komisch, wenn es nicht da wäre wahrscheinlich dann, oder?
So ist es.
Ja, genau. So deine Erklärung schlussfolgert.
Das war ein richtig technischer Ausflug. Jetzt wollte ich mal wieder Richtung interessanter Mensch Florian Steib kommen. Und zwar, du hattest vorhin erzählt, dass ihr unter anderem auf Yachten unterwegs seid, dass ihr aber auch in Kitzbühel seid. Bist du eher Bergmensch oder Meermensch?
Winter oder Sommer? Also im Winter ganz klar, umso höher, umso besser, umso kälter, umso besser. Ich fahre Ski, seit ich 2,5 bin. Deswegen ist die Frage mit...
Du bist noch länger als ich. Ich erst seit ich 3 bin. Ja. Verdammt.
Aber du hast später im Jahr Geburtstag als ich, haben wir vorher festgestellt.
Ja, aber was sind es? 12 Tage?
Ja, irgend sowas, ja.
Ich kann euch beide beruhigen, ich fahre gar keinen Ski.
Ja, verpasst schon was.
Komm nicht aus der Wintersport von mir.
Okay. Ja, das war bei mir anders. Da war von schon immer eigentlich der Winterurlaub im Winter gebongt. Sind auch im Skiclub aktiv, im Kanzler Skiclub. Oder waren, sowohl mein Vater als auch ich. Im Sommer finde ich beides gut. Also ich kann mir zum Beispiel mir gut vorstellen, mit dem Fahrrad mal so eine Alpenüberquerung oder sowas zu machen. Mhm. E-Bikes mittlerweile geht es. Aber so das Thema Wasser ist schon so mein Element. Deswegen,
also bist du auch so eine richtige Wasserratte?
Ja.
Also du siehst Wasser, du bist so ein Labrador?
Nee, ganz so krass ist es nicht. Also im Urlaub zum Beispiel, jetzt nochmal zurückzukommen, ich war die Woche davor im Urlaub, der Toskana, schönes Haus gehabt,
mit Pool.
Was hat der Flo natürlich dabei? Teststäbchen. Weil er ist so ein bisschen misstrauisch, vor allem in südlichen Ländern, die es mit der Wasserpflege nicht so genau nehmen. War dann alles in Ordnung, ich habe grünes Licht gegeben und ich war dann doch nicht der Erste, der im Wasser war von denen, die dabei waren.
Aber der Letzte?
Nee, der Letzte, überlegen? Nee.
Aber nicht.
Aber viel.
Aber schmunzeln deine Freunde darüber?
Das klar, quasi, ja. Ja, meine Freundin verdreht die Augen.
Ja. Ja, aber das hat doch jeder,
aber sie verdreht sie nur so lange, aber wenn sie das erste Mal rote Augen dann hat, dann verdreht sie sie nicht mehr.
Ja, genau, ja. Nee, aber das hatten wir mit Handwerkern immer irgendwie, hatten wir schon, ich glaube, im Tobi Dees hatten wir das Thema auch, dass jeder so seine Macke hat, wo er dann so an die gewissen Punkte hinguckt und checkt.
Du passt oder identifizierst dich ja letztendlich mit deinem Beruf und wenn du dann solche Sachen guckst, also meine Freundin hat irgendwann mal gesagt, ich gehe mit dir in kein Wellnesshotel mehr. Weil ich halt überall rumgefummelt habe und geguckt habe, wie haben sie das gemacht, was ist hier. Und mit dir kann man nicht mal in den Whirlpool reinliegen, ohne dass du irgendwo ein Teil auf einmal in der Hand hast.
Nein!
von dem her...
Also fängst du dann noch gleich das Reparieren an oder denkst du dir nur so, okay, alles klar, wir gehen jetzt.
Nee, ich denke mir dann meinen Teil.
Grandios.
Ja. Nee, im Sommer auch viel Wasser, also am liebsten warm und ans Meer, das... gefällt mir ganz gut, am liebsten. Ich habe da so ein Vorhaben mit dem Sportbootführerschein, dass man dann irgendwann mal mit dem eigenen Boot auch einen Urlaub genießen kann. Ja.
Ja, das ist nämlich, ich finde es auch eine spannende Geschichte. Wie ist es bei dir, Berg oder Meer?
Oh, ich tue mich da auch super schwer. Also ich bin viel, viel mehr in den Bergen, Tatsache. Aufgrund vom Hund, einfach weil ich den Hund ja immer mit dabei habe. Und bei denen sind halt die Temperaturen, warme Temperaturen mag er nicht so, dass das Bergklima schon eher seins. Aber ich liebe es auch am Wasser zu sein. Also ich brauche, wenn ich in den Bergen bin, dann auf jeden Fall mindestens einen See in der Nähe. Also Wasser muss da sein und natürlich würde ich viel öfters gerne ans Meer.
Ich finde auch, das
Klar.
ist eine der gemeinsten Entweder-oder-Fragen, die es so gibt.
Dies geht gar nicht. Also ich könnte es nicht ausschließen.
Ja, so geht es
Tue ich
mir
mir auch
auch.
schwer. Also so ganz oder gar nicht.
Geht gar nicht. Also nee.
Nee.
Vor allem hat ja auch beides seinen Reiz, irgendwie in den Bergen. Also mir geht es zumindest so, ist halt in den Bergen bist du halt einfach, da bist du ganz anders aktiv wie am Wasser, klar. Man hat ein ganz anderes Feeling am Meer wie im Berg. So, das ist einfach, geht nicht auszuschließen. Und der Vorteil ist ja bei uns auch de facto, dass man einfach relativ schnell jetzt hier, wir sind in Süddeutschland,
Ja.
Stuttgart, da sind wir relativ schnell dann doch irgendwie in bergigeren Regionen. Das ist ja auch nochmal ein Vorteil.
Stuttgart an
Schneller.
sich ist ja schon bergig.
Genau.
Momentan ja schon Kesselstadt.
Genau. Aber Meer ist dann doch nochmal ein Stück weiter.
Ja.
Und das von dem her ist das natürlich ein Vorteil.
Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich das Einzige, was zählt, dass man im Endeffekt glücklich ist, ne?
Ja. Wie ist es in deinem Umfeld, wenn du sagst, hey, ich komme mit so vielen spannenden, interessanten Menschen zusammen? Du hast es erzählt, das sind Ärzte, das sind Mediziner, das sind Profisportler, das sind Manager, das ist gibt es so eins, wo du sagst, das begeistert mich an einem Typ Mensch besonders? Also, oder wo findest du, sagst du,
Das
das
hat jeder
finde ich
irgendwie,
geil?
jeder hat irgendwie was.
Ja.
Egal, also dem Manager, klar, da kommt natürlich das Thema mit der Unternehmensführung dann immer wieder so ein bisschen durch, Mitarbeiterführung, diese ganzen Geschichten. Bei einem Sportler, ich meine, der ist halt einfach genauso in seinem Thema akribisch wie der Manager in seinem. Also eigentlich so pauschal kann man das gar nicht sagen.
Aber was man sagen kann, ist, sind das alles so, das sind Personengruppen, die in dem, was sie tun, erfolgreich sind. So.
Ja.
Wie würdest du für dich persönlich Erfolg definieren?
Erfolg ist auf jeden Fall mal das Thema mit der ganz vorneweg Gesundheit. Also ich würde es gar nicht irgendwie in erster Linie auf Geld oder irgendwie sowas fixieren. Wichtig ist, dass man einfach die Sicherheit hat für die Zukunft, dass ich weiß, ich kann ruhig schlafen, ich weiß, morgen geht es irgendwie weiter, auf jeden Fall. Gesundheit habe ich schon gesagt, an erster Stelle bringt mir alles nichts, wenn ich irgendwie nicht so kann, wie ich gerne wollte. Erfolg in zweiter Linie, sei jetzt mal aus Sicht vom Geschäftlichen, wenn die Mitarbeiter Bock haben, das zu machen, was sie bei uns machen können, wenn sie regelmäßig ihr Gehalt kriegen, wenn sie einfach Spaß haben an dem, was sie tun und da mit uns Vollgas geben. Und wenn irgendwas Spaß macht, dann bin ich auch finanziell erfolgreich. Das kommt im Normalfall von ganz alleine.
Bedingt sich so ein bisschen, ne?
Ja.
Was wäre, wenn du unbegrenzt Geld zur Verfügung hättest? Wärst du immer noch Poolbauer oder Wohlfühlmanufaktor?
Manufaktor.
Was heißt unendlich viel Geld?
Egal.
Lotto gewinnen
Nein,
oder schon von
unbegrenzt.
immer?
Unbegrenzt. Wirklich so
Nein, das
unbegrenzt.
ist, ich weiß nicht. Ich kenne die Situation nicht, unbegrenzt Geld zu haben. Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, würde ich auf jeden Fall weitermachen.
Also wenn jetzt deine Situation so wäre, dass du dir
Okay,
wirtschaftlich
sagen wir
keine...
100 Millionen.
Okay, 100 Millionen.
Um das mal abzukürzen, 100
Ja,
Millionen.
100 Millionen jetzt auf einmal
Ja.
zu haben oder schon immer zu haben. Das ist ja
Auch
der
jetzt,
Unterschied. Jetzt.
du läufst jetzt zur Bank und dann hast du 100 Millionen auf dem Konto.
Zack.
Dann würde ich auf jeden Fall die Füße stillhalten und keinem was erzählen und morgen früh trotzdem um 7 hier sein. Ganz klar.
Aber am Wochenende weg.
Mit Sicherheit. Und vielleicht anders weg wie früher oder ja, die letzten
Mal
anderthalb
wieder doch
Jahre,
in ein
aber
wildes Hotel.
ja.
Ja,
In
aber
sein eigenes.
so ganz ohne würde es dann auch nicht gehen wahrscheinlich oder so
Du
einfach.
bist ja auch wahrscheinlich so einer, der getrieben ist von
Klar,
seiner ganzen Zeit
logisch.
rumsitzen.
Geht nicht. Nee.
Ja, dafür hast du auch viel zu spannendes Umfeld, finde ich. Also das, was du so,
Ja.
ich denke mir so, du kommst da schon in coole Orte rein,
Ja.
so. Mit interessanten Menschen in Kontakt und halt die Abwechslung,
Genau.
kann ich mir schon gut vorstellen. Und dann auch noch örtlich, also jetzt nicht nur irgendwie
Ja.
ums Städtle rum.
So ist es ja.
Das ist definitiv. Da hat man so viel Abwechslung. Das ist wahrscheinlich auch nicht so, dass es monoton wird. Natürlich ist es trotzdem Arbeit und
letztendlich,
Job, aber
letztendlich machen wir trotzdem, wir bauen Schwimmbäder.
Ja, klar.
Letztendlich ist, wenn wir es ganz arg runterbrechen, ist ein Schwimmbad und eine Wellnessanlage. Wir machen, das hat alles seine Parallelitäten. Ja. Aber jedes Projekt oder jedes Objekt, das wir fertigstellen, ist ein Unikat. Das sind alles Prototypen. Klar haben wir immer die gleichen Komponenten, aber wenn der Daimler ein Auto baut, der hat auch in, ich sage jetzt mal, in jedem Auto eine Schraube, die ist in jedem Auto drin. Ja,
so ist bei uns. Meistens ein Lenkrad.
Genau, so ist bei uns auch. Also die Wasseraufbereitungskomponenten, die sind vielleicht in einer anderen Größe oder in einer anderen Anordnung oder in einer anderen Ausbaustufe. Mhm. Aber unterm Strich ist trotzdem alles ein Prototyp.
Und ja, das ist halt das, was Handwerk in allen Bereichen irgendwie immer wieder eint, dass es halt doch irgendwie wieder individuell ist.
Ja.
Also ich glaube, dann kommen wir langsam zum Abschluss. Und die letzte Frage ist immer dieselbe Frage. Du hast jetzt die Chance, unseren Zuhörern oder deinen Zuhörern noch etwas mitzugeben.
Ja, Hanna hat es gerade schon gesagt, das Thema mit dem Handwerk, was alles irgendwie so ein bisschen unikat ist. Man macht was mit den Händen. Vor allem an die jüngeren Zuhörer. Ganz wichtig ist, dass man das macht, was einem Spaß macht. Dann ist man erfolgreich, egal in welche Richtung man das erfolgreich definiert. Nicht aufgeben, wenn es da irgendwie mal ernst wird oder wenn es mal holprig wird oder wenn es mal einen Tag auch keinen Spaß macht. Im Handwerk ist nicht alles super toll, es gibt auch mal einen Scheißtag, aber der gehört einfach dazu. Probiert auch mal das Thema Handwerk aus. Es gibt so viele verschiedene Bereiche im Handwerk und ich habe so ein bisschen Angst, dass das Handwerk einfach aussterben wird. Oder es wird nicht aussterben, aber dass da einfach der Nachwuchs fehlt. Handwerkskammern sind da ganz gut unterwegs. Es gibt super Betriebe. Wir selber bilden leider nicht aus, weil wir keinen Ausbildungsberuf an sich haben. Aber vom Holz über Metall bis hin zu Physiotherapie, Friseur, alles irgendwie mal ausprobieren oder mal reinschnuppern, hilft auf jeden Fall in der Berufswahl. An die Bauherrinnen und Bauherren, die ganzen Investitionen, die man tätigt, sollten auf jeden Fall gut vorbereitet sein und gut durchdacht sein und bis weitestgehend gut geplant sein. Ein bisschen Puffer für Unvorhergesehenes sollte man eigentlich immer ein bisschen einkalkulieren, weil es gibt nichts Besseres, wie so kurz vor der Zielgerade zu merken, so hoppla, die Zielgerade funktioniert gar nicht mehr, weil mir irgendwie die finanziellen Mittel ausgegangen sind. Sehr, sehr schade.
Gut, wunderbar.
Schön.
Vielen lieben Dank.
Ja.
Geteilte letzte Worte.
Vielen Dank, ja.
Dann, wer will, kommt mal vorbei beim Flo. Und alle anderen bis in 2 Wochen. Tschüssle.